Kultur denken, der Podcast des IFK Wien. Willkommen bei Kulturdenken. Mein Name ist Martin Gasteiner. In dieser Folge widmen wir uns einer kulturellen Technik, die eng mit der Geschichte von Macht verwoben ist, dem Götzermachen. Zu Gast ist der Literatur- und Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach, der seit Oktober 2023 wissenschaftlicher Programmleiter am IFK ist. Im Gespräch geht es um Elias Canettis Figur des Überlebenden, um die Angst vor dem Tod und um historische Akteure wie Napoleon und Alexander den Großen, die sich selbst in göttliche Sphären zu erheben versuchten. Was passiert, wenn Macht ins Mythische kippt? Was bedeutet es, sich selbst zum Gott zu erklären und dabei ausgelacht zu werden? Wir sprechen über die Mechanismen der Selbstvergöttlichung, über die Ambivalenz der Verwandlung und darüber, warum jede Form von Göttermacherei letztlich auch ein Machtexperiment ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Viel Vergnügen beim Zuhören. Wir stehen am Ende einer Tagung, die sich nennt Elias Canetti Egalitär. Und da gleich die erste Frage. Ist da nicht gepaart sozusagen, und wie schaut es bei Canetti aus, ist da nicht Egalité, Fraternité und Liberté in gewisser Weise immer ein Stück weit angekoppelt an das, was auch in Masse und Macht vorkommt? Also eine Form von Freiheitsbegriff und eine Form von Begriff, der sozusagen die Brüderlichkeit implizit hat, ein Stück weit.
Ja. Ja, das ist ganz bestimmt so, dass da Liberté, Egalité, Fraternité irgendwie mit verbunden ist oder mit reinkommt, wenn auch nicht auf eine unproblematische Weise, würde ich sagen. In der Tagung wurde immer wieder festgestellt, dass quasi alles, was Canetti sagt und dass diese ganze politische Anthropologie schon eine ziemliche Brüderlichkeitssache ist und dass da die Frauen, die Schwestern oder auch sonstige Geschlechter einfach rausfallen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und auch, muss man sagen, aber auch die Liberté, die Freiheit scheint da in irgendeiner Form in Konflikt zu kommen mit der Egalität, der Gleichheit, glaube ich. Das scheint überhaupt auch schwer zusammenzudenken zu sein.
Du bist von Überlebenden ausgegangen und hast davon gesprochen, dass es so etwas wie eine Kulturtechnik des Göttermachens denn gäbe.
Mich interessiert das Göttermachen. Und zwar, weil ich glaube, dass das eine Tätigkeit ist, die wir fast die ganze Zeit ausführen, die aber noch nicht untersucht ist und über die wir uns auch hinweg betrügen, indem wir glauben, seit der Aufklärung wir seien die, die Götter abschaffen können. Wir töten alle Götter, wir schaffen eine durchrationalisierte Welt. Und was kommt dabei raus? Eine Welt, die strahlt im wie sagt Adorno, im Lichte triumphalen Unheils, glaube ich. Und gleichzeitig, das ist die eine Sache, dass ich glaube, dass wir da irgendwie so ein Aufklärungsding am Laufen haben, was vielleicht ein bisschen nochmals aufklärend auf sich selbst zurückgewendet werden kann, was denn das überhaupt ist mit dem Götter töten und Götter abschaffen. Muss man sagen, da waren wir super drin, da waren wir auch in dem, was wir unsere Kolonien genannt haben, super drin. Wir haben zehntausende Götter abgeschafft für den einen. Und das ist auch eine kulturelle Zerstörung, die wir da gemacht haben, die wir reflektieren müssen. Wo andere Gruppen einfach viel kreativer waren, haben wir diese Kreativität abgeschafft. Der zweite Punkt da drin ist, dass Nietzsche sich mal beschwert hat, 2000 Jahre und kein neuer Gott. Der fand es einfach langweilig. Der hat es dann Monotonotheismus genannt. Und irgendwie kann ich ihn nachfühlen, wenn er sagt, boah, irgendwie ist es so langweilig, kein neuer Gott. Das ist irgendwie, ist das die größte und wichtigste Kulturleistung, Götter zu schaffen, und wir verbieten sie uns selbst. Das ist so ein bisschen mein Ausgangspunkt, der natürlich ein klein wenig schelmisch ist und bewusst dieses Aufklärungsding umdreht, um zu sagen, nö, ich gucke jetzt nicht danach, wie wir noch vernünftiger werden können, sondern wie wir die ganze Zeit versuchen, weniger vernünftig zu werden oder halt einen Gott zu erschaffen.
Ist denn notwendig, dass du einen Canetti-Bezug hast?
Vielleicht bräuchte man Canetti nicht dazu, aber er ist insofern praktisch, weil er auf eine Weise was macht, was oft als Denkfehler wahrgenommen wurde, aber unheimlich gut und klug von ihm ist. Und das ist nicht zu differenzieren zwischen verschiedenen Feldern. Der macht keinen Unterschied zwischen Religion, Politik, Ökonomie oder so etwas, sondern er sieht in allem einfach ein einziges kulturelles Geflecht desselben Problems gewissermaßen. Und das ist der Überlebende. Der Überlebende ist für ihn das Problem. Und da sagt er jetzt nicht, dass das ein politisches oder ein religiöses oder sonst wie ein Problem ist, sondern da fokussiert er drauf. Und das ist ja tatsächlich vielleicht ein bisschen unterkomplex, könnte man sagen, aber dann doch sehr praktisch, um mal anders zu denken damit und oder um Gedanken nochmal auf eine andere als die klassische Weise zu denken. Und dafür ist Canetti grundsätzlich sehr gut geeignet, glaube ich.
Warum ist dieser Überlebende so von Angst erfüllt?
Die erste Antwort darauf ist einfach eigentlich, wenn man sagen kann, wovor hat der Überlebende Angst? Kein Überlebender zu sein. Er hat Angst zu sterben, er hat Angst vor dem Tod. Das ist eine Angst, die wir alle teilen. Das ist eine Angst, die uns alle natürlich angeht, die wir auch alle nicht unter Kontrolle haben. Beim Überlebenden wird es aber zu einer Art Manie oder zu einer Besessenheit gewissermaßen, derjenige zu sein, der als Letztes noch steht. Und das ist der Überlebende oder die Version des Überlebenden bei Canetti, auf die ich mich fokussiert habe. Und das ist der Überlebende als großer Machthaber, als derjenige, der wirklich der Letzte ist, der überlebt, der am Ende rauskommt und über alle gebieten kann, die um ihn rum liegen oder knien oder tot sind oder sonst irgendwas. Dieser Überlebende, der am Schluss noch blicken will und sagen können will, ja, ich bin der Sieger.
Und du bist dann auf Napoleon gekommen.
Also sich selbst zum Kaiser zu krönen, nachdem eigentlich gerade die Monarchie neu abgeschafft war, da nicht mal sich irgendwie als Präsident bestätigen zu lassen, sondern sich selbst zum Kaiser zu krönen, ist wirklich, ich habe es auch im Vortrag, den größten Boss-Move der europäischen Politikgeschichte genannt. Das ist wirklich krass und ich glaube, das ist wirklich ein einzigartiges Ereignis gewesen in der europäischen Geschichte. Da war Napoleon an der Spitze seiner Karriere. Niemand für ein paar hundert Jahre oder ein paar tausend Jahre vorher und seitdem niemand hat das erreicht, was er da erreicht hat. Er war wirklich der Überlebende. Und am nächsten Tag, im Jahr 1804 war das, am nächsten Tag schreibt er einen Brief an einen Freund, an einen engen Freund, Denis de Cré, und sagt, du hör her, das ist alles ganz cool und wahrscheinlich ist es auch beeindruckend, aber irgendwie ganz fertig fühle ich mich nicht. Ich würde mich gern zum Gott erklären. Klingt komisch, aber irgendwie, das wäre das, was ich erreichen wollen würde. Ich paraphrasiere jetzt hier, aber so etwa sagt es. Und dann sagt der Alexander der Große, der konnte es noch. Dem haben das alle geglaubt, dass der das damals gemacht hat. Wenn ich das machen würde, würde ich von jedem Fischweib, sagt er, von jeder Fischhändlerin ausgelacht werden. Alle würden mich auslachen. Die Leute sind einfach zu aufgeklärt. Und ich fand es so bezeichnend, dass er in diesem Moment noch sagt, ich will noch mehr erreichen und dass er sagt, hey, aber ich habe Angst, dass die Leute mich auslachen. Da sieht man gleichzeitig die immense Größe und den extremen Willen dazu, Gott zu werden und gleichzeitig wie ein kleiner Junge Angst zu haben, ausgelacht zu werden. Und diese Spannung fand ich unheimlich faszinierend, wirklich.
Du hast jetzt, Alexander, das war sozusagen der nächste Punkt, den du angesprochen hast. Aber da hast du ja dann gesagt, das, was Napoleon da unterstellt, stimmt ja gar nicht so wirklich bei Alexander. Vielmehr gab es da deutliche Kritik und sein zum Gottmachen ist eher auch in der Geschichte dann passiert als im Aktuellen, auch aus einer freundschaftlichen Dimension heraus.
Napoleon sagt, dass Alexander, als er sich selbst vergöttlicht hat, dass ihm das der ganze Orient geglaubt hat, bis auf ein paar Pedanten aus Athen, sagte. Und es stimmt in der Form einfach nicht. Da war Napoleon ein guter Feldherr, aber ein schlechter Historiker, könnte man sagen. Und das mit Alexander ist eine ganz verwickelte, komplizierte und auch ziemlich traurige Geschichte, weil er einen Freund hatte, Kallisthenes von Olynth heißt er, und deren Freundschaft habe ich so ein kleines bisschen auch nacherzählt. Die haben sich schon im Studium kennengelernt und Kallisthenes war ein begabter Philosoph, verwandt mit Aristoteles. Und den hat Alexander mitgenommen nach Persien, um die Geschichte seiner Feldzüge zu schreiben. Und es hat eine Weile auch ganz gut geklappt, aber dann hat Alexander einfach irgendwann, keine Ahnung, den Zugriff auf sein Leben verloren oder sowas. Und dann lief auch der Feldzug nicht mehr gut, etwa ab Afghanistan. Und Alexander hat zu viel gesoffen und kam dann auf die fixe Idee, dass er jetzt ein Gott ist. Und da hat Kallisthenes dann gesagt, hör mal, das geht nicht. Das geht aus mehreren Gründen nicht. Und die drei Gründe waren, dass Alexander ein Grieche sein sollte und kein persischer Überherrscher. Und ein Grieche ist einigermaßen auf Augenhöhe mit den Leuten um ihn rum. Das fand Kallisthenes also einfach aus kulturellen Gründen nicht gut. Ein weiterer Grund war, dass Kallisthenes sich nicht verstanden hat als einfach nur derjenige, der die Loblieder auf Alexander verfasst, sondern als wirklich als PR-Manager, der seine Geschichte schreibt und damit auch für ideologischen und politischen Rückhalt in Athen sorgt oder bei allen griechischen Stadtstaaten. Der hat seinen Job einfach viel ernster genommen, als auch in der Geschichtsschreibung immer wieder dargestellt wird. Kallisthenes hat zu Alexander dann einmal gesagt, hör mal, wenn du wirklich ein Gott sein solltest, dann bist du das wegen meinen Geschichten, dann weil ich und meine Geschichten dich dazu gemacht haben. Und aus dem dritten Grund fand Kallisthenes das auch furchtbar und das ist einfach, weil er einen Freund verloren hat. Deren Freundschaft ist daran zerbrochen, dass Alexander irgendwann, oder so kommt mir die Geschichte vor, daran zerbrochen, dass Alexander irgendwann einfach durchgedreht ist. Er hat es einfach nicht mehr gepackt und hat gedacht, er sei jetzt ein Gott und hat sich über alle hinausgehoben und hat auch seinen Feldzug in den Sand gesetzt. Der hätte nicht bis nach Indien müssen. Der hat ja eigentlich schon gewonnen. Der hat es aber nicht hingekriegt. Und in diesem Moment ist dann Kallisthenes derjenige, als Alexander diesen Kniefall vor sich selbst einführen wollte, der das Zeichen war, dass er als Gott verehrt werden sollte, hat Kallisthenes gesagt, du, ich mach das nicht. Ich mach das nicht, das ist falsch und das geht nicht. Und dann hat tatsächlich Alexander Kallisthenes auch gefangen nehmen lassen, weil es dann angeblich eine Verschwörung gab, hinter der Kallisthenes stand, was alles natürlich auch nicht erwiesen ist. Und dann ist Kallisthenes im Gefängnis auch gestorben, wie halt solche widerständigen Leute im Gefängnis von irgend so einem großen Herrscher sterben, wie Nawalny gestorben ist, weil Putin ins Gefängnis gesteckt hat und Daten hinrichten hat lassen, man muss einfach sagen. Und das ist eine unheimlich traurige Geschichte. Wollte Alexander sich zum Gott erklären und hat nicht nur Freundschaft verloren, sondern auch diese Idee, dass ein Mensch zum Gott werden kann, er sich selbst zum Gott machen kann, in die Welt eingeführt und ist damit aber auch gescheitert.
Aber lass uns nochmal auf Canetti in dieser Beziehung zurückkommen. Er hat den Befehl, dass er niederknien soll und verweigert den Befehl, wird dadurch eingesperrt, kann sich auch nicht transformieren im Sinn von Canetti, wenn man das streng liest. Was macht Alexander damals aber in Bezug auf die Masse? Braucht er die?
Alexander braucht auf jeden Fall die Masse. Jeder Gott braucht eine Masse. Ich glaube, das ist ein bisschen gegeben. Wenn man allein sich selbst zum Gott erklärt, dann merkt man schon, wie hohl das ist gewissermaßen. Es braucht auf jeden Fall die Masse, die das glaubt oder die bei der Verehrung mitmacht. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber es braucht die. Und deswegen hat Alexander auch natürlich Boten nach Griechenland schicken lassen, um zu verkünden, nur dass ihr es wisst. Das war bisher so ein bisschen angedeutet in meiner Propaganda, aber ich bin jetzt wirklich ein Gott. Ich bin wirklich ein Gott. Und die Reaktionen, die darauf zurückgekommen sind, wir kennen nur die aus Athen und Sparta, die waren äußerst verhalten. Weil Sparta hat gesagt, wenn Alexander ein Gott sein will, dann soll er ruhig ein Gott sein. Und aus Athen kam eine bisschen vorsichtigere und wortreichere Antwort, aber unterm Strich inhaltlich genauso. Und Demosthenes, ein Redner in Athen, der war ein ziemlich frecher Kerl, der hat gesagt, ey, wenn der sich jetzt zum Sohn des Zeus erklärt, der kann sich auch noch zum Sohn des Poseidon erklären. Das ist mir ganz egal, wenn er das will. Das soll er nur machen. Also die haben ihn nicht richtig ernst genommen. Ich würde sagen, wenn die offiziellen Antworten so waren, dann war das Geschwätz der FischhändlerInnen nochmal ein ganz anderes. Die haben ihn auch ausgelacht.
Und diese Lächerlichkeit ist sozusagen eigentlich dann noch eine größere Angst, sich der auszusetzen.
Ich glaube das. Ich glaube, der Überlebende hat nicht nur Angst vorm Tod, sondern auch ausgelacht zu werden. Ich glaube, dass das eine Verletzung ist, die ganz, ganz tief gehen kann. Und ich glaube auch, dass es, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, für Götter oder für potenzielle Götter oder so, ist zu sterben nicht so das Problem. Als Gott steht man wieder auf. Das ist ein uralter Trick. Das konnte Jesus, das konnte Osiris, das konnte Odin, Dionysos, die kann man durch aufzählen. Die sind alle gestorben, wieder auferstanden. Götter sterben, Götter stehen auf. Aber verletzt werden ist ein Problem. Verletzt werden ist für Götter ein wirkliches Problem. Und da gibt's auch seltene, aber dann doch immer wieder wichtige Geschichten drüber. Weil natürlich verletzt werden bedeutet, dass man unvollständig ist. Dass man in irgendeiner Weise auch ungeschützt ist oder sowas. Und das war auch bei Alexander ein Problem.
Ist dann die Meute auf den Plan gerufen? Genau wenn diese Verletzung auftritt, tritt dann diese Hetzmeute auf und verfolgt denjenigen, bis er dann sozusagen kein Gott mehr sein kann, weil er wirklich zerstört ist? Oder ist er sozusagen dann zerstört und es gibt wieder die zwei Körper dann? Und
ich würde gerne erst kurz auf das mit der Meute und der Hetzmeute antworten, weil das natürlich ein wichtiger Gedanke ist, zu sagen, sobald da jemand verletzt ist oder etwas verletzt ist, dann riechen das die Raubtiere und dann ist das Rudel unterwegs und hetzt es und jagt es weiter. Weil das eine Argumentation ist, die auch mit Canetti wirklich ganz einleuchtend ist gewissermaßen. Die hat man sofort im Kopf und hat man da die Wölfe oder die Jäger, die dann durch den Wald rennen, hinter dem verletzten Tier her und der Blutspur folgen. Und das ist natürlich ein evolutionistisches Argument, das auch ausgesprochen heikel zu sehen ist. Das ist hochproblematisch, weil man da den Menschen natürlich denkt als eben so ein hetzendes Raubtier. Und das muss man nicht. Man muss den Menschen nicht als abstammend vom Schimpansen, die sowas machen, die solche Hetzjagden machen, sehen, sondern, das haben David Graeber und David Wengrow auch beschrieben in The Dawn of Everything, das immer wieder angesprochen wurde, man kann den Menschen auch als verwandt mit dem Bonobo sehen und das ist eine unglaublich liebevolle, sanfte Affenkultur, die erstaunlich viel Sex haben und die es gut miteinander haben. Also man muss nicht den Menschen als irgendwie eine blutrünstige Rocker-Gang sehen, sondern man kann ihn auch als eine Hippie-Kommune sehen. Es ist beides möglich. Und das ist eine ganz wichtige Wahl, die wir da treffen. Wir tendieren dazu lieber, oder es passiert häufiger, dass der Mensch auf die Hetzmeute zurückgeführt wird, auch bei Canetti. Und das weiß ich nicht, ob es das braucht. Ich weiß nicht, ob das sein muss.
Und die zweite Operation, die wirklich mit dem Göttermachen zu tun hat, im Prinzip gibt es sowas wie eine Anthropologie, dass die zwei Körper des Königs entstehen, indem einfach der Reale da ist, sozusagen der schon von einem Menschen dann ausgefüllt ist, der in diese Dimension aufsteigt und oder sich herablässt. Und die zweite Dimension dieser Stelle, die geschaffen wird, die eigentlich dann immer wieder ausgefüllt werden kann, aber einfach als System und als Staatsmacht dann Präsenz hat.
Da gibt es unterm Strich zwei, glaube ich, Konzeptionen von Religion. Die sind auch schon im Umfeld von Alexander aufgetaucht. Es gab da mal eine Debatte zwischen Anaxarchus Eudaimonicus, einem Philosophen, und Kallisthenes eben. Und Anaxarchus hat auch ein Grieche, einer der wenigen, der dann da gekniet ist, hat gesagt, natürlich knien wir, überhaupt gar kein Problem. Warum denn nicht? Meine Güte, Alexander freut's, für uns ist keine große Sache. Außerdem, sagt er, wird Alexander nach seinem Tod sowieso als Gott verehrt werden. Bloß bringt's ihm da dann ja nichts mehr. Wenn wir es jetzt machen, bringt's ihm was. Das klingt erstmal wie eine völlig verworrene und seltsame Argumentation, aber sie sagt halt, hey, wir können das machen. Und Alexander wird in zwei Körper aufgeteilt, in einen leiblichen Körper, der irgendwann sterben wird, aber einen metaphysischen Körper, der überlebt, der aber weiter verehrt wird. Und das ist ziemlich genau Ernst Kantorowitschs zwei Körper des Königs, nur eben schon knapp 2000 Jahre, bevor Kantorowitsch dieses Phänomen beschrieben hat. Die andere Position ist aber die von Kallisthenes, der gesagt hat, ich knie nicht, das mache ich nicht und es bringt auch nichts, weil so kein Gott entsteht. Und damit Götter entstehen, muss die richtige autorisierte Stelle diese Göttlichkeit erklären. Dann brauchen wir einen Tempel, wir brauchen ein geweihtes Land, wir brauchen eine Priesterschaft, wir brauchen Chöre, wir müssen Opfer darbringen. Das ist einfach ein riesengroßer Aufwand. Das kriegen wir auch hier aus Afghanistan überhaupt gar nicht organisiert.
Du brauchst Rom.
Das ist letztlich, stimmt es voll. Das ist, Anaxarchus' Position ist im Grunde eine protestantische, die sagt, sola fide, nur der Glaube und sein Bekenntnis erschafft einen Gott oder reicht für Religion aus. Und die römische Position, mehr oder weniger, ist wirklich die von Kallisthenes, die sagt, boah, ist das aufwendig. Tradition, Liturgie, Priesterschaft, ziemlich viel Geld und so. Und das sind die beiden Möglichkeiten von Religion, beziehungsweise halt, und das ist das Spannende, die Möglichkeit dessen, wie ein Gott gemacht wird. Ganz nüchtern zu sagen, nee, wir glauben nicht an Gott oder da ist ein Gott entstanden und an den glauben wir jetzt, sondern den machen wir gerade. Und wir diskutieren nur, wie es gehen könnte.
Dann kommen die drei Weisen aus dem Morgenland, die drei Könige an.
Ja.
Was haben wir da? Weihrauch, Myrrhe und Gold.
Ja.
Und die können dann einfach zufällig ein Kind zu einem Gott machen, indem sie einfach eine tolle Erzählung anbieten, die einfach jedes Element von dieser Erzählung haben, die dann nachher sozusagen in Rom dann auf Ewigkeiten aufgestellt wird. Woher wissen die davon? Wie können die sozusagen diese Göttermacherei schon in sich tragen und diese Kulturtechnik?
Das ist jetzt eine ganz große und lange Geschichte, die, nach der du da fragst. Und es ist auch einfach eine These, die ich raushau.
Ja.
Das ist so. Alexanders Selbstvergöttlichung hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Da gab es einmal dann zwei kleine Tempelchen irgendwo in ganz langweiligen Rändern der hellenistischen Welt. Die waren auch nicht lange in Betrieb. Seine Vergöttlichung hat nicht funktioniert. Aber am Hof von Alexanders Nachfolger in Makedonien, also da, wo Alexander auch herkam, das war Kassander, also wirklich da, wo man auch am meisten nachgedacht hat über Alexander und über das, was der so gemacht hat, gab es direkt danach einen Philosophen namens Euhemeros. Man sagt Philosoph, man kann auch Kulturwissenschaftler sagen, man kann auch Politikberater sagen. Man braucht es nicht nur auf diese alten Begriffe runterzubrechen. Und Euhemeros hat die erste Religionstheorie der westlichen Kulturgeschichte entwickelt. Und die lautete, eigentlich waren alle Götter irgendwann mal Menschen. Alle waren mal Menschen. Es waren vorbildliche Leute, die einfach irgendwas erfunden haben. Dionysos hat den Weinanbau erfunden und deswegen wurde er als Vorbild oder als einfach irgendwie als solcher verehrt und Athene hat das Weben erfunden und Apollon die Musik und Zeus die Politik. Und deswegen denken wir noch an die und verehren die, weil sie sowas geleistet haben. Und das war eine Denkweise, die gab es ein bisschen schon vorher. Es gab so eine Art Volkseuhemerismus vor Euhemeros, wo sie halt gesagt haben, na, bestimmte Phänomene sind halt so sagenhafte Sachen und da ist ein wahrer Kern drin. Aber das mit den olympischen Göttern zu machen, den großen Göttern, von denen zu sagen, Zeus, der Weltenerschaffer und Blitzeschmeißer, das ist nur ein Typ, auch nur ein Mensch gewesen. Das ist eine radikale Religionstheorie, die in meinen Augen direkt darauf reagiert, dass Alexander sich selbst zum Gott machen wollte, weil sie sagt, alle Götter waren mal nur Menschen. Und diese Theorie wurde in der Antike nie besonders ernst genommen und wurde auch in der altphilologischen Forschung im 19. und 20. Jahrhundert überhaupt gar nicht ernst genommen. Mommsen fand es albern und Burckhardt hat Euhemeros als Reiselügner und als unerträglichen Rationalisten bezeichnet, einfach weil sie es platt fand, eine platte, banale Erklärung. Und dem widerspreche ich von vorne und hinten. Und da kommen dann auch irgendwann diese drei Weisen aus dem Morgenland rein, weil die Sache nicht ist, nur ist, dass Euhemeros ein religionsphilosophisches Traktat geschrieben hat, sondern er hat es eingebettet in einen Reisebericht, wo er sagte, ich bin nach Osten gereist, etwa in die Gegend, wo Alexander auch war, vielleicht noch ein bisschen weiter, er ist tatsächlich gereist. Und da habe ich auf irgendeiner Insel namens Hiera, die Heilige, oder Panchaia, die Vortreffliche oder die Alledle, habe ich in einem Tempel die Heilige Schrift gefunden. Und die Heilige Schrift ist dieses religionstheoretische Traktat und da steht drin, wir verehren keine Götter, wir verehren nur vorbildliche Menschen. Und diese Insel, und das ist ganz wichtig, Panchaia, ist die erste Utopie der Kulturgeschichte. Die ist utopisch. Da gibt es keine großen Hierarchien. Die Priester managen das alles auf eine gute Weise, also ganz flache Hierarchien. Es ist dezidiert kommunistisch angelegt, ganz große, sehr schöne Parks, kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es wird nichts von Sklaverei gesagt. Das ist eine Utopie. Und diese Utopie hat natürlich auch die vernünftigste aller Religionen, nämlich keine Götter zu verehren, sondern nur vorbildliche Menschen. Und das hat mich schon geflasht tatsächlich, weil da letztlich die Idee des Kommunismus mit der Idee nicht der Abschaffung aller Götter, sondern des ganz leichten Herstellens von Göttern verbunden wird. Das finde ich unheimlich faszinierend. Und die drei Weisen aus dem Morgenland kommen dadurch rein, dass drei Priester an der Spitze von Panchaya stehen. Und die drei Priester sind Sterndeuter, die kennen sich mit Astronomie besonders gut aus. Und das Hauptexportgut von Panchaya ist Weihrauch, aber die exportieren auch Myrrhe und der Goldabbau wurde dort erfunden angeblich. Und jetzt hat man da drei Weise ganz weit aus dem Osten, die Gold, Weihrauch und Myrrhe dabei haben, wenn sie irgendwo hinreisen und die unheimlich gut drin sind, Leute zu Göttern zu machen. Und dann hat man die Matthäusgeschichte mit den drei Weisen aus dem Morgenland, wo genau das passiert. Und die machen irgendein Kind, irgendein Mensch, ein Kind wird zum Gott, das dann wie Alexander mit 33 Jahren halb gescheitert als Sohn Gottes oder Gott stirbt. Da gibt es Ähnlichkeiten, die sind immens. Aber ich kann das nicht beweisen. Ich finde es nur ganz faszinierend irgendwie, dass da dann plötzlich sogar das Christentum daraus entstehen kann oder sowas. Ich könnte da jetzt noch mehr dazu sagen. Ich könnte mehr erzählen, aber irgendwie finde ich, da ist sowas Anarchisches, Faszinierendes drin, was ich schon irgendwie toll finde.
Aber lass uns da bei diesem Punkt stehen bleiben, den du gemacht hast, und zwar mit dem Menschen, der was Besonderes kann. Mhm. Und da wollte ich die Referenz zurück auf Canetti finden. Wer ist dieser besondere Mensch?
Der Metamensch, die Metaperson tatsächlich, heißt es auch bei Marshall Salins, der dieses Konzept entwickelt hat. David Graeber war auch beteiligt. Ist eine ganz faszinierende Idee, finde ich, weil die Grundthese, wenn ich sie zusammenfassen würde, die ist, dass Salins da sagt, alle Gesellschaften sind hierarchisch. Alle Gesellschaften unterscheiden zwischen höher stehenden und weniger höher stehenden Personen. Aber nicht in allen Gesellschaften sind es immer Menschen, sondern das können Götter sein, das können Geister sein, das können Heroen sein, wenn wir wieder nach Griechenland zurückgehen. Das können in meinen Augen auch Promis sein oder sowas. Alle Gesellschaften unterscheiden, manche schaffen es aber zu sagen, wir Menschen untereinander, wir sind alle gleich hoch. Es gibt da andere, die sind höher, die müssen wir auch nicht cool finden, vor denen können wir auch Angst haben. Aber gegen die stehen wir Menschen und sind mit denen nicht nur von denen abhängig, sondern da ist auch ein konfligierendes Ding. Das heißt, manche Formen von Religion gibt es, die sorgen für Egalität bei den Menschen. Und das ist ein krasser Gedanke. Das ist auch einer, der zum Beispiel Emile Durkheims Religionstheorie vollkommen widerspricht. Der sagt, jede Religion ist nur eine Projektion der Gesellschaft, des Bildes ihrer selbst über sich hinaus. Und das stimmt auch insofern, also es gibt Religionen, zum Beispiel bei den Inuit, da gibt es Sedna, das ist die Meeresgöttin, das ist eine tyrannische Göttin, die entzieht und gibt Essen, Robben und Fische, wie sie will. Die ist wirklich tyrannisch, aber die Menschen, die sind wirklich egalitär. Das kann man mit Durkheim nicht denken, das ist aber ein ganz faszinierender Gedanke. Und ich glaube, den mal zu denken, zu sagen, es gibt keine Gesellschaft, die nicht hierarchisch ist. Ich stimme dem nicht ganz gerne zu. Aber den zu denken und zu sagen, aber hey, wir können trotzdem für Gleichheit unter den Menschen sorgen, wenn wir Metapersonen schaffen, die über uns stehen und mit denen wir dann einen Umgang finden müssen.
Aber also jetzt sozusagen auf heute projiziert, obwohl man das ja nicht so unbedingt tun sollte, aber lass uns das versuchen kurz. Ja. Wir zeichnen ja Leute aus, die im Staat was Besonderes leisten. Erstens zum Beispiel, dass sie Kapital gewinnen, wenn sie Patent haben oder was Besonderes machen. Oder wir zeichnen jemanden aus, wenn er für die Gesellschaft eine besondere Rolle hat, durch Orden und so weiter. Also wir haben da schon solche Systeme, die ein Stück weit diese Elemente zulassen, aber nicht darüber hinausgehen lassen. Das wäre nichts zur Religionsstiftung. Versucht hier aber das Staatliche, das Demokratische, diese Formen von Göttermachen ein Stück weit nachzuahmen und sie aber mit Beschränkungen sozusagen auszustatten?
Ja, glaube ich. Glaube ich ganz sicher, dass das da drin ist. Ich glaube aber, dass dieses System des Göttermachens oder des Erschaffens von Metamenschen oder Metapersonen noch wesentlich weiter geht, als Salins das beschreibt. Weil ich glaube, und da bin ich ganz Literaturwissenschaftler und weniger Ethnologe, ich glaube, dass auch literarische Figuren auf irgendeine Weise Metapersonen sind. Weil, wie wir beide hier jetzt gerade sitzen, können wir über Hans Castorp sprechen aus dem Zauberberg, als wäre es eine echte Person. Und wir können über Hans Castorp sprechen oder sagen wir über Paris Hilton oder über Karin Harasser, mit der wir gerade eben noch gesprochen haben. Und wenn wir diese drei Namen sagen, Hans Castorp, Paris Hilton, Karin Harasser, sind die erstmal auf die gleiche Weise präsent. Die sind da. Oder wir können auch Dagobert Duck sagen, wenn wir sagen, irgendjemand, der besonders viel Geld hat und deswegen ausgezeichnet ist. Das sind alles Figuren, die in irgendeiner Weise in unserem Denken, in unserer Gemeinschaftlichkeit eine gar nicht unähnliche Rolle spielen erstmal. Wenn wir diese Frage von, sind die jetzt echt oder nicht echt, ein bisschen ausklammern, was zum Beispiel für Kinder überhaupt kein Problem ist. Für Kinder ist diese Frage, ist es echt oder nicht echt, nicht so relevant. Das lernen die irgendwann, weil wir Erwachsene das ganz wichtig finden. Aber ich glaube, in unserem Alltagsdenken ist es einigermaßen, können die eine ähnliche Wichtigkeit haben tatsächlich. Und ich glaube, dass das Relevante an diesem Metapersonengedanken ist, dass wir eine, Salins nennt es Cosmic Polity bilden, eine kosmische Gemeinschaftlichkeit, in der Götter, Heroen, Comicfiguren, Starlets aus dem Fernsehen, KollegInnen, literarische Figuren alle in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Manche stellen wir höher, manche stellen wir niedriger, aber in dieser ganz großen und unheimlich bunten Gesellschaft versuchen wir Politik zu machen. Und versuchen, Hierarchien herzustellen, abzuschaffen oder sonst irgendwas. Und in meinen Augen ist unsere politische Aufgabe natürlich dafür zu sorgen, dass wir Menschen alle gleich sind, egalitär. Ob wir dann irgendeine fiktive Figur über uns haben oder auch unter uns, ist fast egal. Insofern will ich da noch ein bisschen rausgehen tatsächlich über das Konzept von Salins und da mein Göttermachen mit Xander untersucht habe, nur als ein Beispiel nehmen gewissermaßen, das gut geklappt hat oder nicht, aber an dem man diese Herstellung einer Metaperson vielleicht einigermaßen gut untersuchen kann.
Als letzte Frage, was nimmst du mit? Gibt es sozusagen einen bestimmten Begriff, wo du denkst, ach, dem muss ich noch nachdenken, der wird mich noch länger beschäftigen?
Ich glaube, die Verwandlung, das war ein Begriff, der war ganz zentral bei der Tagung. Ich habe mich mehr auf den Überlebenden konzentriert, aber Verwandlung ist was glaube ich, wirklich unheimlich wichtig ist und was ich bisher weniger von Canetti, sondern mehr von Ovid her gedacht habe, mit den Metamorphosen, wo die ganze Zeit Leute sich in was ganz anderes verwandeln, was auch wirklich wichtig, ganz arg wichtig ist und auch ein befreiendes Potenzial hat, auf jeden Fall. Aber da muss ich noch wirklich drüber nachdenken, was die Verwandlung sein kann und dann aber doch auch darüber glaube ich, dass die Verwandlung auch was Bedrohliches haben kann. Verwandlung ist Göttermachen.
Die Signation unseres Podcasts stammt von Sebastian Klinkowski. Wissenschaftliche Beratung erfahren wir durch Karin Harasser, Andreas Gerlach und Julia Burg-Kaminski. Für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist Stefanie Obermeier. Technische Unterstützung Max Ott. In der Produktion unterstützen mich Christina Högler, Daniela Losinitzky und Andreas Katan. Konzeption des Kulturdenken-Podcasts stammt von Alexander Martor und mir, Martin Gasterner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge von Kulturdenken.